Fokus Frieden, der Podcast der Friedensakademie. Engagement fördern, Frieden gestalten.
Herzlich willkommen zurück zu Fokus Frieden. Hier sind wieder Julia Renner und Rebecca Fröse. Hallo Rebecca, schön wieder mit dir Podcast aufzunehmen. Es fühlt sich irgendwie so ewig lange an, dass wir das letzte Mal gesprochen haben.
Hallo Julia, ja, es sind echt auch schon 2 Monate wieder her. Aber ja, was ist denn unser Thema heute?
Ja, wie du weißt, wir reden ja in unserem Podcast allgemein über Friedenspotenziale. Und heute wollen wir speziell über Kommunikation in Konfliktsituationen sprechen und was es eigentlich braucht, um friedlich miteinander zu kommunizieren.
Ja, wir erleben ja derzeit in sehr vielen Debatten eine sehr aufgeheizte Stimmung. Dabei geht es vielfach nur noch um Vorwürfe, um Beschuldigungen und alles Mögliche, aber nicht mehr darum, dass wir eigentlich wirklich einander zuhören wollen. Deswegen wollen wir uns heute mit der Frage beschäftigen, wie können wir als Gesellschaft eigentlich wieder gewaltfreier kommunizieren und auch dialogfähiger werden?
Und genau darüber sprechen wir heute mit Annette Zupke. Annette, wir freuen uns, dass du heute bei uns zu Gast bist. Herzlich willkommen.
Hallo ihr beiden, recht herzlichen Dank für die Einladung.
Annette, als ich mich auf den Podcast vorbereitet habe, bin ich auch auf deine Website gestoßen. Direkt auf der Startseite steht, dass du Empathie- und Empowerment-Coach bist. Was kann man sich denn darunter vorstellen?
Ja, was kann man sich darunter vorstellen? Also, vielleicht fange ich dann gleich mal mit einer der Grundannahmen der gewaltfreien Kommunikation an. Da ist eine Annahme, alles, was jemand sagt oder tut, ist immer ein Versuch, die eigenen Bedürfnisse zu erfüllen. Leider haben wir Menschen nicht gelernt, in Bedürfnissen zu denken, sondern oft in Angriffen, Anschuldigungen, Vorwürfen, entweder an andere oder an uns selbst. Und dieses Empowerment kommt daher, dass wir dann versuchen, die Linse, die die gewaltfreie Kommunikation vorschlägt, nämlich diese Ausgangsformulierung, die wir oft haben, weil wir die so auch beigebracht bekommen haben, Schuld und Vorwürfe, uns die genauer anzugucken und zu schauen, welches meiner Bedürfnisse steckt denn da drin. Und aus dieser Bedürfnisqualität heraus dann die Formulierungen zu finden, die uns in unsere eigene Kraft bringen. Denn das andere ist oft so dieses Spiel, wer hat die Macht, wer ist ohnmächtig. Da verhaken wir uns ganz schnell in Dynamiken, die Beziehungen, egal welcher Art, ob privater Natur oder am Arbeitsplatz, oft eher zu anstrengendem Terrain werden lassen. Empathie ist eben auch eine erlernbare Fähigkeit. Bei vielen von uns ist sie im Laufe der Zeit unter anderem auch deshalb verschütt gegangen, weil wir uns unsere Gefühle nicht mehr so richtig zugestehen. Und alle Gefühle, die wir in uns nicht fühlen und wahrnehmen können, da haben wir dann auch wenig Möglichkeiten, Resonanz für Raum für andere zu bilden. Daher die Formulierung.
Okay, das ist ja auf jeden Fall sehr interessant. Jetzt hast du ja so ein bisschen was zu diesem Thema Empathie und Empowerment gesagt. Aber vielleicht könntest du dich auch gerne nochmal unseren ZuhörerInnen ganz kurz vorstellen, wer du bist. Du hast ja schon ein bisschen was zu gewaltfreier Kommunikation, ein Stichwort gesagt, ja, was du denn in diesem Bereich so tust.
Ja, wer ich bin, ist ja eine spannende Frage, die mich tatsächlich auch weiterhin mein Leben lang beschäftigen wird. Aber wahrscheinlich meinst du tatsächlich auch eher so, wie ich beruflich wirke. Also ich suche mir jetzt den Aspekt jedenfalls einfach mal raus.
Genau.
Ja, genau. Also ich arbeite mit mir selbst und mit anderen rund um das Thema Kommunikation. Wie kann die gelingen und wie können wir die so gestalten, dass wir möglichst viele freudvolle Momente im Miteinander haben und auch rund um das Thema, wie können wir Konflikte bewusst angehen und so angehen, von der Annahme ausgehend, dass wir in ihnen eine Chance sehen, eine Chance, etwas gemeinsam zu lernen, was vielleicht an den Bedingungen in unseren Gruppenkontexten noch verändert werden kann, dass alle sich aufgehoben fühlen und alle ein Erleben von Zugehörigkeit und Mitspracherecht zu haben. Ich arbeite da sowohl in Organisationen mit Teams als auch mit Einzelpersonen und hin und wieder mit Paaren, viel lieber allerdings mit kompletten Familien. Tatsächlich kommt es immer mal wieder vor, dass erwachsene Menschen, die Beziehungen zu ihren Eltern oder auch mit ihren Geschwistern nochmal neu angehen wollen. Und da arbeite ich sehr gerne mit einem Kreisansatz, um da gemeinsam zu gucken, wo sind die Stellschrauben, wo noch nicht gegenseitiges Verstehen so gut da ist, dass die Liebe, die in den Familien in der Regel da ist, die wir aber auch oft nicht so intensiv spüren, wie wir uns danach sehen, dass die auch wieder fließen kann. Genau.
Wenn du dann mit solchen Gruppen oder auch mit Familien arbeitest oder mit den Gruppen zusammen versuchst, diese Konflikte bewusst anzugehen, was ist da so der erste Schritt, nachdem man sich, also ich stelle mir vor, man lernt sich ein bisschen kennen und dann aber, um da in diesen Prozess einzusteigen, bedarf es ja einer sehr bedachten Einstieg. Was wäre da so die erste Sache, die du machen würdest in so einem Prozess?
Das kommt jetzt tatsächlich noch mal ein bisschen auf das Format an. Also wenn das eine Zweierkonstellation ist, wo ich dazu gerufen werde, gehe ich anders vor, als wenn es eine ganze Gruppe ist. Aber ich kann mal sagen, ein wesentliches Element ist, von der Annahme auszugehen, dass wir selten das verstehen, was die andere Person wirklich meint. Daher ist ein wesentliches Element, immer wiederzugeben mit eigenen Worten, was habe ich dann gerade von Person A verstanden und ist es das, was Person A überhaupt von sich mitteilen möchte. Ich als Begleiterin dieser Dialoge bin dann unterstützend da, wenn also das, was ich wiedergebe oder die Person wiedergibt, was sie verstanden hat, wenn das weiterhin auf dem Spielfeld Vorwurf, Schuldzuweisung stattfindet, dann biete ich Übersetzungen an, wo die Anregungen der GfK mit einfließen. Und wir gucken so quasi nach den Kommunikationsleckstellen, wo entstehen Missverständnisse, die uns sonst nicht auffallen und uns mittlerweile schon so in den Konflikt getrieben haben, weil jeder was anderes versteht, als eigentlich gemeint ist und in der Interpretation oft eher so trennende Gedanken und Feindbilder mit reinspielen.
Also du hast jetzt gerade die GfK, nochmal kurz für unsere Zuhörerin, das, damit ist gewaltfreie Kommunikation gemeint, genannt. Und du hast bei uns im Vorgespräch auch gesagt, dass du einen ganz bestimmten Ansatz der gewaltfreien Kommunikation nutzt, anders als ja, andere Ansätze, die es auch noch gibt. Magst du dazu noch kurz was sagen?
Ja, genau. Also ich meine die gewaltfreie Kommunikation, wie Marshall Rosenberg, der US-amerikanische Psychologe, sie ins Leben gerufen hat und dann als sein Lebenswerk in vielen Ländern auch mit Hilfe von einem wachsenden Trainernetzwerk verbreitet hat, wo es eben genau um die Fragen geht, wie können wir gesellschaftlichen Wandel voranbringen, und zwar einen gesellschaftlichen Wandel, wo wir uns auch wieder darauf besinnen, dass wir alle miteinander verbunden sind, dass jeder von uns die Fähigkeit zum Mitgefühl hat und dass Beziehungen, wenn sie gelingen wollen, in einem guten Gleichgewicht sind zwischen Geben und Nehmen und beitragen wollen zum Wohle anderer.
Alles, was du jetzt gesagt hast, klingt schon mal total spannend, aber gleichzeitig finde ich es ein bisschen abstrakt. Vielleicht könntest du unseren ZuhörerInnen etwas deutlicher machen, indem du vielleicht ein paar Beispiele anführst, wie das Thema gewaltfreie Kommunikation jetzt direkt in unserem Alltag ja Anwendung finden kann oder ja, wo wir das Thema vielleicht auch nutzen können für uns persönlich.
Ja, da fällt mir spontan eine Teilnehmerin aus einem Organisationskurs ein, den ich gerade leite. Die hatte eine Situation aus dem privaten Kontext angesprochen, und zwar lebt sie in einer Wohngemeinschaft und ist da nicht so zufrieden mit der Art, wie sie und ihr Mitbewohner zusammenleben, und es ist ihr aber schwer gefallen, bestimmte Sachen anzusprechen. Dann haben wir uns angeguckt, um welches ihrer Bedürfnisse geht es und wie kann sie den Dialog anregen und auch Sachen, die ihr schwerfallen, weil sie vielleicht an der Stelle konfliktscheu ist und befürchtet, der andere fühlt sich auf den Schlips getreten oder Sorge hat, ob sie die Dynamik des Gesprächs dann navigieren kann. Da haben wir halt konkret dran gearbeitet, wie kann sie den Gesprächsaufschlag machen, worauf soll sie achten, um in Kontakt und Verbindung zu bleiben. Tut mir leid, ich glaube, konkreter kriege ich es gerade nicht hin. Und wie wertvoll es ist, dass man dann anschließend mit gemeinsamen Vereinbarungen rausgeht.
Vielleicht nehmen wir mal eine fiktive Situation. Wenn ich zum Beispiel eine Mitbewohnerin habe und, also jetzt ein ganz, ganz einfaches Beispiel, wir haben einen Konflikt über die Sauberkeit in der Wohnung und können uns darüber irgendwie nicht austauschen, weil wir sehr unterschiedliche Vorstellungen darüber haben. Was wäre das? Wie könnte ich das ansprechen im Sinne der gewaltfreien Kommunikation?
Da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Das erste wäre, dass du deine Mitbewohnerin bitten könntest, ob ihr euch mal zusammensetzen wollt, um euch auszutauschen, was jede von euch braucht, um sich in der WG wohlzufühlen, unter dem Aspekt Sauberkeit und Ordnung, und euch dann wirklich ganz konkret beschreibt. Ja, für manche ist es total okay, wenn sie abends das Geschirr immer noch im Spülbecken stehen lassen. Und für andere ist es so, die möchten am nächsten Morgen einfach mit einem sauberen Spülbecken aufwachen und in den Tag starten. Also genau diese so konkret wie möglich beschreiben, vielleicht auch eine Liste machen, was ist dein absolutes Must, also was muss sein und was darf auf gar keinen Fall sein, und dann gemeinsam die Schnittmengen finden Und eben auch klären, wenn dir zum Beispiel total wichtig ist, dass am nächsten Morgen kein Geschirr in der Spüle steht, aber deine Mitbewohnerin zu denen gehört, denen das nicht so wichtig ist, dann nicht darauf beharren, dass sie ihren Beitrag leistet und dafür sorgt, dass es nicht so ist, sondern gucken, wie kriegst du es dann trotzdem hin, dass du dich am nächsten Tag wohlfühlen kannst. Also es ist auch so ein bisschen wie ich, also ich scheue mich gerade, den Begriff aushandeln zu nehmen, aber am Ende ist es das schon ein bisschen. Immer wieder nachfragen, wie viel bist du bereit, mir entgegenzukommen und wo kann ich dir entgegenkommen, um das so konkret wie möglich festzuhalten.
Ich höre da zwei Dinge raus. Das eine, die Ich-Botschaften zu senden, also zu sagen, diese Anschuldigung, die du ja vorher auch schon genannt hast, nicht zu nutzen, sondern eher zu sagen, womit fühle ich mich wohl? Und das zweite dann eben auch Kompromissbereitschaft zu zeigen auf beiden Seiten. Kann ich das so richtig zusammenfassen?
Ja, ich muss gerade an eine Radiosendung denken, die ich vor vielen Jahren gehört habe. Da war auch eine Kommunikationstrainerin und eine Zuschauerin sagt, aber ich habe eine Ich-Botschaft gesendet. Ich habe gesagt, ich finde, du bist egoistisch. Also die Art von Ich-Botschaften ist damit nicht gemeint, sondern ich tatsächlich, ich fühle mich unwohl, weil ich Ordnung und Sauberkeit schätze und für mich ein leeres Spülbecken am Morgen dieses Bedürfnis erfüllt. Also die Art von Ich-Botschaft, wo es so konkret wie möglich und so nah wie möglich an meinen Wunschvorstellungen dranbleibt.
Und auch an die Bedürfnisse, vorher schon genannt
genau hast. Genau, welches Bedürfnis will ich mir denn damit erfüllen, wenn bleiben wir jetzt mal bei diesem Spülbecken, wenn dieses Spülbecken leer ist. Und warum ist es mir so wichtig, also dass ich da selber ausreichend Klarheit drüber habe und dann dafür gehe. Und das kann am Ende auch heißen, dass ich, wenn es mir so klar ist, wie wichtig mir es ist, dass ich mehr Leichtigkeit habe, mich selber drum zu kümmern. Und dafür dann an anderen Stellen meine Mitbewohnerin frage, ob sie an der Stelle bereit ist, da vielleicht mehr von ihrer Energie reinzustecken. Also ich sage mal ein anderes Beispiel. Es ist ja bei Familien sehr häufig so, dass Eltern denken, ach, Mülleimer rausbringen ist eine Aufgabe, die kann man schon den Kindern zuschreiben, die ist nicht schwer. Was dabei allerdings runterfällt, ist zu gucken, welche Aufgaben gibt es im Haushalt und wer hat Lust, zu welcher Aufgabe Ja zu sagen. Dann ist es möglicherweise bei den Kindern gar nicht, den Müll wegzubringen, sondern vielleicht entscheiden die sich für was ganz anderes. Also es geht auch darum, immer wieder zu schauen, was mache ich mit Freude und Leichtigkeit?
Das klingt irgendwie, wenn du das jetzt so sagst, wie man diese Probleme lösen kann, also sei es jetzt über den Müll rausbringen oder die Sauberkeit in, zum Beispiel in der WG, das klingt irgendwie so einfach, wenn du jetzt sagst, wie man dieses Problem löst. Aber man hört ja auch immer wieder, dass diese kleinen Probleme immer wieder sich hochschaukeln und sich so richtig so verhärten. Wieso haben wir denn so ein Problem damit, oftmals diese einfachen Probleme, wie du es geschrieben hast, mit gewaltfreier Kommunikation zu lösen? Was hält uns da zurück? Was hast du da für Erfahrungen gemacht?
Ja, ganz häufig hat es was mit unseren Grundüberzeugungen zu tun, wie wir als Kinder ausgewertet haben, wie das Leben ist. Also viele von uns haben eben nicht die Erfahrung gemacht, dass sie gehört werden und in ihren Anliegen und Bedürfnissen geschätzt und unterstützt werden, sondern viele haben eher so Botschaften abgespeichert, zu viel zu sein, nicht gut genug zu sein und ähnliche negative Linsen aufs Leben. Dadurch geraten wir ganz schnell in so einen Kampf, in diesen vermeintlichen Kampf für unser Wohlergehen uns einzusetzen und ja darauf zu achten, dass wir nicht zu kurz kommen. Und sind weniger mit dem Fokus darauf orientiert, was brauchen wir, damit wir alle entspannt miteinander sind.
Ich möchte an dieser Stelle jetzt, oder ich muss an dieser Stelle einen Bruch einlegen, weil wir gerne noch auf ein anderes Thema mit dir zu sprechen kommen wollen, von dem es jetzt keine wirklich gute Überleitung gibt von diesem Thema. Und zwar hast du ja auch Filme begleitet, unter anderem zu dem Thema Restorative Justice. Bevor wir weiter in dieses Thema einsteigen und du auch nochmal genauer unseren ZuhörerInnen erzählen kannst, was das eigentlich bedeutet, Restorative Justice, würde ich dich, Julia, kurz bitten, uns eine Einführung in das Thema RAF zu geben, denn darum geht es in dem Film auch. Ich denke, das ist vielleicht ganz gut für unsere ZuhörerInnen, insgesamt nochmal darüber kurz etwas zu hören.
Ja, klar. Gerne, Rebecca, gebe ich unseren ZuhörerInnen eine kurze Einführung zum Thema RAF, beziehungsweise auch ausgeschrieben als die Rote Armee-Fraktion. Und die RAF war eine linksextremistische, terroristische Vereinigung in der Bundesrepublik Deutschland. Anfangs wurde die RAF als Baader-Meinhof-Bande oder auch als Baader-Meinhof-Gruppe bezeichnet. Einige kennen sicherlich den gleichnamigen Film zu diesem Thema. Bei diesen terroristischen Anschlägen, die vor allem in den 70er, Anfang der 80er Jahre stattfanden, beziehungsweise auch bei diesen Geiselnahmen, ermordeten die RAF-Mitglieder 33 bis 34 Menschen, das ist nicht so ganz klar. Mehr als 200 erlitten Verletzungen. Diese Anschläge haben sich vor allem an Führungskräfte aus Politik, Wirtschaft, Verwaltung, auch an Polizisten, Zollbeamte und amerikanische Soldaten gerichtet. Durch Fremdeinwirkung, aber auch Suizid oder Hungerstreik kamen 24 Mitglieder und Sympathisanten der RAF ums Leben. Ein bekannter Fall, den sicherlich auch viele unserer ZuhörerInnen kennen und auch mit der RAF und dem Terror assoziieren, ist die Entführung und Ermordung des ehemaligen Arbeitgeberpräsidenten Hans-Martin Schleyer. Abschließend noch kurz gesagt, dass die RAF-Zeit bzw. der RAF-Terrorismus zu den größten innenpolitischen Herausforderungen in der Geschichte der alten Bundesrepublik gehört hat. Und ich bin jetzt schon ganz gespannt, was wir jetzt über dieses Thema hören werden, aber gleichzeitig auch, wie wir das in Verbindung setzen mit dem Thema gewaltfreie Kommunikation.
Vielen Dank, Julia. Annette, den Film, den du mit begleitet hast, der hieß To Germany with Love, ist, glaube ich, der deutsche Titel und der englische Titel ist The Worst Thing. Möchtest du kurz einen Einblick darin geben, worum es in dem Film eigentlich geht und was du da gemacht hast?
Also im Mittelpunkt steht Kathleen Pequenium, eine New Yorkerin, in New York geboren, aufgewachsen, deren Bruder Edward Pimentel als GI in Deutschland stationiert war und tatsächlich, glaube ich, gerade erst ein oder zwei Wochen in Deutschland war, als er dann ein Opfer der Gewalttaten der RAF wurde. Kathleen war damals 15 Jahre alt. Jetzt, fast 30 Jahre später, ist sie im Laufe ihres Lebens bei dem Versuch, dies und andere Dinge in ihrem Leben zu verarbeiten, ist sie auf einen Ansatz gestoßen, der Restorative Justice heißt. Im Rahmen dieses Ansatzes ist es für Hinterbliebene oder auch Überlebende von Gewalttaten und den sogenannten Tätern möglich, sich in Form von Dialogen zu begegnen und sich darüber, ja, im Gespräch zu treffen, welche Wunden dieser eine Moment in dem Leben über so viele Jahrzehnte hinweg hinterlassen hat. Kathleen Pequeno hat also den Wunsch gehabt, mit ehemaligen Mitgliedern der RAF zu sprechen. Am liebsten hätte sie das Gespräch gesucht mit Birgit Hogefeld und Eva Haule, die verurteilt wurden, unter anderem für den Mord an ihrem Bruder. Das war nicht gelungen, aber was gelungen ist, ist, dass wir ihr Gesprächspartnerinnen gesucht haben aus dem Umfeld der RAF. Also am Ende hatten wir zwei Menschen, die tatsächlich damals in der RAF aktiv waren. Eine Frau, die beim 2. Juni, Bewegung 2. Juni aktiv war, und wir hatten noch einen vierten gewonnen, der im Umfeld der RAF auch sich aktiv engagiert hat. Und in dem Film geht es eben um ihren Versuch, ja, über das Gespräch ein Stück Friedensarbeit zu leisten für sich und eben auch um diesen sinnlosen Mord an ihrem Bruder vielleicht noch irgendwie eine andere Bedeutung geben zu können, eine andere Geschichte zu schreiben. Ich glaube, das ist sogar ihre Formulierung.
Und was war jetzt genau deine Rolle? Also du hast ja sie begleitet in dem Film. Ja, was hast du da genau gemacht?
Im Prinzip war meine Rolle vielfältig. Das erste war, dass ich die Gesprächspartnerinnen organisiert habe. Und zwar hatte ich über Jahre hinweg eine Übungsgruppe geleitet für einen Ansatz, der heißt Restorative Circles. Der ist auch wieder von der gewaltfreien Kommunikation befruchtet, und da geht es darum, wie können wir Konflikte in Gemeinschaften so angehen, dass wir sie gemeinschaftlich klären. In dieser Übungsgruppe hatte sich mir eine Frau dann geoutet als jemand, die mal wegen terroristischer Aktivitäten im Gefängnis saß. Die hatte ich dann, nachdem ich Kathleen kennengelernt habe, angesprochen, ob sie bereit wäre für einen sogenannten Stellvertreterin-Dialog. Im Film nennen wir sie Vera. Also Vera hat uns dann noch weitere Kontakte hergestellt. Dann habe ich die vorbereitenden Gespräche mit beiden Seiten geführt und die Dialoge dann begleitet.
Ich finde es in dem Film sehr beeindruckend, dass die Kathleen es schafft, mit den StellvertreterInnen der, ja, TäterInnen zu sprechen, obwohl sie ja eine Gruppe unterstützt haben, die ihr und ihrem Bruder und ihrer Familie sehr viel Leid zugefügt haben. Und ich finde, es kommt in dem Film auch sehr gut rüber, wie schwer ihr dieser Dialog fällt. Ich finde es einfach sehr beeindruckend, dass sie es trotzdem weiterbringt und auch, ja, in irgendeiner Form Verständnis zeigt oder diese Kommunikation einfach sucht. Wie hast du diese Gespräche wahrgenommen?
Die waren, ja, also für beide Seiten herausfordernd. Selbst wenn es sich nicht um die Täterinnen handelte, die den Tod ihres Bruders verschuldet haben, ist es ja dennoch einfach ein Thema, wo, muss ich das mal so vorstellen, die kommen in den Gesprächssituationen zusammen, ohne das, was wir sonst machen, Smalltalk im Vorfeld zu haben, sondern es ist ganz klar, der Anlass, weshalb wir uns jetzt in diesem Raum treffen, ist, dass wir uns über den Mord an einem Menschen austauschen, wie der unser Leben beeinflusst hat, wo eine der beteiligten Personen einfach nahe Verwandte dieses Menschen ist. Es waren allerdings gleichzeitig auch unterschiedlich herausfordernd. Es war wohl damals so, dass der Mord an Kathleens Bruder die radikale Linke gespalten hat. Da gab es einmal die Fraktion, die das überhaupt nicht gut geheißen und verurteilt hat, wie man einen kleinen GI, der ja kein Vertreter der Macht und der Elite war, einfach in diese Falle lockt. Der ist ja im Wald dann hinterrücks ermordet worden. Dann gab es die Fraktion, die sagte, nee, das war damals Krieg, das gehörte dazu. Das war Teil dessen, was es brauchte, um den Kampf voranzubringen. Und wir hatten unter den 4 Gesprächspartnern eine Person, die damals zu der Gruppe gehörte, die das damals gut geheißen haben. Für Kathleen und diesen Gesprächspartner war es sehr schwierig, sich an diesen Moment ehrlich ranzurobben. Weil für den Gesprächspartner klar war, auch wenn er es heute nicht mehr so sieht, aber eine der Fragen ist ja eben auch, wie hast du damals darauf reagiert? Und das war schon eine Stelle, wo sehr stark spürbar war, dass es für beide sehr herausfordernd war, jemandem gegenüber zu sitzen, der zumindest zum damaligen Zeitpunkt es gut geheißen hatte.
Jetzt hast du ja schon so ein paar Herausforderungen angesprochen, vor allem für die Protagonistinnen des Films. Was waren denn für dich jetzt ganz speziell so die größten Herausforderungen, als du jetzt sowohl die Protagonisten des Films begleitet hast, aber dich auch mit den Handlungssträngen auseinandergesetzt hast, die ja diesen ganzen Film auch umgeben oder diese ganze Situation ja auch irgendwie ja definiert haben?
Muss ich mal nochmal kurz überlegen, weil es war eben auch vielschichtig. Also rein auf der einen Ebene, wenn es jetzt um den Film geht, immer wieder klar zu haben, ich unterstütze nicht einen Film, sondern ich bin eingeladen, Kathleen auf ihrer Reise zu unterstützen. Der Film wurde ja von ihrer Schulfreundin später ins Spiel gebracht. Also die hat sie per Kamera begleitet. Und da gemeinsam immer wieder auseinanderzuhalten, haben wir den Fokus wirklich primär auf dem, was Kathleen braucht und vor allen Dingen ich als Begleitung. Und weniger auf das, was der Film jetzt braucht oder die Leute vom Film. Also da waren manchmal auch so Momente herausfordernd, schon am Tisch zu sitzen, dialogbereit, und dann hieß es plötzlich, nee, stopp, die Filmrolle ist, keine Ahnung, vollgerissen, was auch immer. Diese Momente dann innezuhalten in einem so sensitiven Gespräch, das war einfach wirklich, da hast du so richtig immer gemerkt, wie dann die Nervosität in der Luft schnitt. Ansonsten gab es ja manchmal die Herausforderung, das auch im Film zu sehen, das letzte Gespräch, das führte die Kathleen ja mit der Monika Berberich, und das war für Kathleen sehr herausfordernd, da eben zu gucken, wie finden wir eine kurze Unterbrechung, dass ich mit ihr nochmal ein Einzelgespräch führe, um zu gucken, wie weit möchte sie jetzt wirklich noch in diesem Gespräch bleiben, dass sie, glaube ich, als schmerzhaft und zu dem Zeitpunkt auch nicht so zufriedenstellend erlebt hat. Ich kann aber auch sagen, dass Kathleen mit allen, mit denen sie im Rahmen des Filmprojekts Gespräche führt, auch bis heute in Kontakt ist. Teilweise haben sich daraus Freundschaften ergeben. Mit der Monika Berberich hat sie auch den Dialogfaden nochmal individuell aufgenommen. Dann war sicherlich für mich einer der schwierigsten Augenblicke, der ist jetzt im Film nicht zu sehen, aber da es da auch zur Sprache kommt, kann ich es ja auch getrost aussprechen, als sie mir als Gesprächsbegleiterin im Vorgespräch eben offenbarte, dass sie mit 15 Jahren nicht nur die Botschaft bekommen hat, dass ihr Bruder erschossen wurde in Deutschland, sondern da er ja Soldat war und ein Ehrenbegräbnis anstand, eben auch sein Vater vom Militär zur Beerdigung eingeladen wurde, und aufgrund dessen, weil die Mutter nicht davon ausgehen konnte, dass der Vater nicht kommt, sich gezwungen sah, Kathleen zu offenbaren, dass die beiden anderen gar nicht ihre leiblichen Geschwister sind und er dann einfach die volle Wahrheit eingeschenkt hat, nämlich dass Kathleen durch eine Vergewaltigung ins Leben gekommen ist. Das war für mich definitiv einer der schwierigsten Momente, da präsent bleiben zu können, weil da immer wieder Gedanken da waren, wie krass, mit 15 zwei solche Hammer-Erfahrungen und Botschaften. Da hat es mich schon auch emotional ganz schön mitgenommen. Ja.
Das ist ja auch eine der Gründe, das beschreibt ja die Regisseurin des Films auch, der die Beziehung zwischen ihr, der Regisseurin und der Kathleen, als sie in ihrem Teenageralter waren, etwas auseinandergebracht hat, wenn ich es richtig verstanden habe. Also sie waren Schulfreunde und diese starken Ereignisse kurz hintereinander haben dann dazu geführt, dass es die Desirea, hieß sie, glaube ich, richtig?
Desirena,
genau. Die Regisseurin, ja, es war ihr zu viel und es hat dazu geführt, dass sie so nach und nach die Beziehung hat, ja, auslaufen lassen oder kleiner werden lassen hat. Ist das in den Gesprächen, während der Film entstanden ist, auch nochmal aufgearbeitet worden? Weil ich habe so das Gefühl gehabt, dass gegen Ende des Films die Regisseurin ja auch nochmal gesagt hat, jetzt habe ich eigentlich verstanden, warum ich sie die ganze Zeit eigentlich gesucht habe und warum ich irgendwie immer im Hinterkopf hatte, dass da noch was ist, was ich ihr sagen wollte.
Ja, vielleicht nochmal für die Zuhörenden. Als Kathleens, Desirenas und mein Weg sich kreuzten, waren die beiden mit dem Filmprojekt schon seit 6 Jahren unterwegs und waren eigentlich auch kurz davor, es abzuschließen. Ich kam also dazu, also mir wurde es am Anfang so gesagt, dass sie sich aus den Augen verloren hatten nach der Schule. Und ich hatte dann auch das Glück, 3 Versionen des Films zu sehen, also immer in anderen Rohschnitt. Und ich persönlich fand jeden toll. Und als ich die letzte Version gesehen habe, habe ich gedacht, jetzt verstehe ich, der Film, die Geschichte war noch nicht zu Ende erzählt. Und in der letzten Version bringt eben die Sirena auch diese Ebene mit rein, indem sie dann auch aufklärte. Da war ich nicht dabei, aber in Berlin hatten Kathleen und die Sirena dieses Gespräch. Das wird ja auch im Film, glaube ich, kurz erwähnt, wo Kathleen die Sirena auch nochmal damit, ja, ich sage jetzt mal konfrontiert, aber es war nicht so aggressiv, wie das Wort vielleicht denken machen mag, sondern er einfach nochmal sagt, das war so nicht, wir sind nicht, also wir haben uns nicht aus den Augen verloren, sondern du bist mir eben dann aus dem Weg gegangen. Das ist für mich eine der berührendsten Szenen, dass gegen Ende des Films die Desirena eben auch direkt nochmal reinspricht in den Film. Jetzt weiß ich, warum ich Kathleen immer gesucht habe. Ich hatte ihr noch was zu sagen. Es tut mir leid, dass ich damals nicht mit dir da sein konnte. Und sie hat also 2 oder 3 Punkte, die sind, was ihr leid tut, ausgesprochen und das hat für mich, kriege auch jetzt immer noch Gänsehaut und auch als die Sirena und ich letztes Jahr beim Filmfestival waren, immer kurz vorm Filmgespräch kam halt diese Szene, hat mich das immer sehr stark bewegt, weil es nochmal so deutlich zeigt, es ist ja nicht nur die Familie des Mordopfers, die betroffen ist, sondern es sind vielzählige andere Beziehungen, die Risse bekommen, wo die Menschen dann nicht wissen, wie können sie für und miteinander da sein und in so einem Alter von 15 stelle ich mir das sowieso extrem schwer vor, weil es war jetzt auch nicht so, dass das Schulthema war oder in der Klasse besprochen wurde, sondern für Kathleen war die Sirena damals die einzige Vertraute gewesen.
Das, ja, also auch wenn du das jetzt so erzählst, das klingt schon extrem bewegend. Also ich kann es kaum erwarten, den Film zu sehen, um ja, mich damit auch noch ein bisschen mehr auseinanderzusetzen. Aber ich würde jetzt gerne noch mal kurz die Brücke zurückschlagen zu dem, was wir am Anfang unseres Gesprächs ja besprochen haben, gewaltfreie Kommunikation. Was hat denn jetzt deine Rolle in dem Film oder auch bei der Begleitung und auch mit den Gesprächen mit den Protagonisten jetzt mit dem Thema gewaltfreie Kommunikation zu tun? Vielleicht könntest du in 3 bis 5 Sätzen da noch mal was zu sagen.
Also erstens ist das Hauptliegen der gewaltfreien Kommunikation, den Fokus immer wieder auf Verbindung zu richten, ausgehend davon, dass alle Menschen die gleichen Bedürfnisse haben und alle Menschen die Fähigkeit zum Mitgefühl haben. Also wie kann ich den Menschen jenseits des Feindbilds, was ich habe, wiedererkennen? Ja, das ist auch etwas, was die Kathleen, was ihr ganz wichtig war, sie hatte auch, während sie in Berlin war, einen Artikel geschrieben, da ging es um dieses Thema wieder einer Rhetorik des Wir gegen die anderen und wie es ihr gelungen ist. Für sie waren die Mitglieder der RAF nach dem Mord an ihrem Bruder alles Monster. Ihr war es wichtig, die Wiedermenschlichung für sich herzustellen, wieder Menschen in den anderen zu sehen. um damit auch ihre eigene Heilung zu unterstützen. Genau, das ist aus meiner Sicht ein ganz wesentlicher Aspekt der gewaltfreien Kommunikation, der sich auch in unseren Alltagsgesprächen dieser Tage immer wieder bewährt, wenn wir die polarisierenden Meinungen und Ansichten zu den unterschiedlichsten Themen, die uns gesellschaftlich gerade bewegen, sei es alles im Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen und wie wir uns gesellschaftlich schützen wollen, um möglichst viele Leben zu erhalten. Da ist es ja auch so, dass sehr schnell Feindbilder entstehen und Menschen in Schubladen gesteckt werden, egal für welche Position sie jetzt stehen. Und da ist immer wieder die Frage, wie können wir zueinander finden und die Brücken schlagen? Was braucht es, um zu erkennen, dass an der Wurzel es uns allen darum geht, gemeinschaftliches Wohlergehen und Gesundheit zu unterstützen?
Das ist ja auch etwas, was sie, also die Kathleen in dem Film, auch als ihre Motivation beschreibt. Sie möchte herausfinden, warum sie die Menschen, also die TäterInnen, warum sie sie nicht als menschlich, als vollständig menschlich anerkennen kann. Und eine Sache, die sie halt auch ja sucht, sind Erfahrungsgeschichten und zu verstehen, was ist denn eigentlich die Geschichte dahinter, warum sie sich dieser ja linksradikalen Terrororganisation angeschlossen haben. Da kommen ja auch zwei Geschichten zur Sprache, die ja vielleicht sogar etwas Verständnis hervorgerufen haben, weil zum einen war es, glaube ich, einmal die Geschichte, dass die Eltern des Mitglieds der RAF selber in der Wehrmacht waren und auch sagten, sie wussten aber nichts von den Taten. Und aus diesen Erzählungen der Eltern war sie fassungslos und hat dann selber gesehen, wie zu ihrer Jugendzeit der Vietnamkrieg stattgefunden hat und welche Gräueltaten dort getan wurden. Und hat er gesagt, sie möchte nicht wegschauen und sie möchte etwas dagegen tun. In dem Fall ist sie dann eben der RAF beigetreten. Und diese Geschichten zu hören, was hat es mit der Kathleen gemacht?
Also es hat sehr viel Nachvollziehbarkeit. Sie konnte da sehr gut mitgehen, als sie das so persönlich gehört hat. Das eine ist ja, sowas als Analyse in einem Geschichtsbuch zu lesen. Und das andere ist ja, wenn dann jemand in Fleisch und Blut dir gegenüber sitzt und den eigenen Werdegang, die eigene Geschichte erzählt, an welchen Stellen was wo wie dazu beigetragen hat. Ich kann mich auch gerade noch an das Gespräch mit der Vera erinnern. Da ging es uns allen, die wir da im Raum waren, also vom Tontechniker über Kameramann und Licht und auch mehr als Begleiterin so, dass wir im Bann waren, diese persönliche Zeitgeschichte, diese persönliche Erfahrung zu hören, vorurteilsfrei zu hören, einfach als das Zeugnis einer Lebensgeschichte, ohne darüber zu richten, ob das nun richtig gut oder falsch ist. Und meine, dass das auch das war, was für Kathleen eben sehr wertvoll war, das aus der Perspektive zu hören, wie ist es dazu gekommen. Und als politisch interessierter und sozial engagierter Aktivistin ist, glaube ich, einiges für sie einfach auch deshalb leicht nachvollziehbar, weil sie ja auch in einem sehr politisch engagierten Kontext, der jetzt nicht in diese Richtung gegangen ist. Und aber da man selber in der Zeit nicht gelebt hat, weiß man, kann man auch nie mit Sicherheit sagen, wofür hätte man sich selbst entschieden. Also ich habe mit vielen Menschen gesprochen, also dieses Thema RAF in Deutschland bewegt ja sehr viele, die das damals zeitnah miterlebt haben. Und ich habe immer wieder gehört, weißt du, Annette, wie das damals war in West-Berlin an der Uni? Du musstest dich entscheiden, wo gehst du jetzt lang? Und es war auf vielen Ebenen eine Zerreißprobe. Und für Kathleen war es einfach heilsam, dort sitzen zu können und zuhören zu können.
Was genau meinst du mit, du musstest dich entscheiden, wo du lang gehst?
Ja, du musstest dich halt entscheiden. Bleibst du bei den gemäßigten Studenten damals während der Studentenproteste? So haben ältere Menschen, die Zeitzeugen waren, mir das erzählt, dass sie das als solches erlebt haben. Zu beobachten, wie deine Kommilitonen sich plötzlich aufspalten, in die radikale Richtung gehen oder eben nicht in die radikale. Und dann hattest auch du eine Entscheidung zu fällen. Wo willst du als Studentin, wenn du politisch engagiert bist, deine Energie hinlenken? Und das ist, glaube ich, für uns gar nicht nachvollziehbar, die wir in der Zeit nicht gelebt haben.
Mhm. Ja. Du hattest auch gesagt, dass es in den Gesprächen mit der Monika Berberich ja sehr gut herauskam, dass die Beteiligten an den Gesprächen doch mit bestimmten Erwartungen in Dialoge reingegangen sind, auch wenn eigentlich ja die, oder ein Ansatz ja auch ist, eigentlich erstmal ganz ohne Erwartungen in so ein Gespräch reinzugehen, zu schauen, was wird gesagt, was wird vielleicht auch in dem Moment noch nicht gesagt, was wird später gesagt. Was gibt es für Möglichkeiten, also wahrscheinlich hat man ja immer Erwartungen, aber was gibt es für Möglichkeiten, da einen Einstieg in so ein Gespräch zu finden?
Also für diese Begegnung ist es in der Regel empfehlenswert, vorher Einzelgespräche durchzuführen. Gerade im Fall des letzten Gesprächs mit Monika Berberich, da war schon ein Jahr verstrichen und eigentlich sah es so aus, als ist die Reise von mir mit Kathleen und demzufolge auch der Filmemacherin Desirena schon abgeschlossen. Und dann tauchte ganz plötzlich die Möglichkeit auf, Monika Berberich ins Gespräch zu holen. Und da waren wir, glaube ich, alle einfach ein bisschen leichtsinniger auf eine Art. Kathleen war der Meinung, nee, wir brauchen kein Vorgespräch. Ich habe da jetzt Erfahrung, wir können gleich einsteigen. Daher waren, glaube ich, die Erwartungen auch nicht so klar und nicht so abgeglichen wie bei den anderen Gesprächen. Wir haben dann auch noch an einer Stelle, hatte plötzlich der Film Vorrang. Das, worauf wir immer geachtet haben, dass dem nicht so ist, da hatten wir dann versäumt, dass uns das dann tatsächlich im Dialog mit Kathleen auf die Füße gefallen, die Desirena hatte. Also als erstes ein Interview mit der Monika Berberich gemacht und die war dann der Meinung, als sie im Gespräch mit Kathleen war, sie hat das doch alles heute früh schon mal erzählt, das macht sie jetzt nicht nochmal. Und das war einfach unser Lernen, dass wir daraus ziehen konnten, dass es eben unter Umständen problematisch sein kann, wenn so mehrere Ebenen miteinander verquickt sind, weil in der Regel solche Gespräche ja jetzt nicht filmisch begleitet werden, ist dann auch eine andere Vorgehensweise möglich. Gleichwohl, auch wenn es ein schwieriges Gespräch war, eigentlich aber auch eins, was die Kathleen sich gewünscht hat, denn alle anderen Gesprächspartner kamen aus einem Kontext, wo sie sich schon in Empathie und gewaltfreier Kommunikation geschult hatten. Sie hatte auch gesagt, sie hätte gerne nochmal eine Herausforderung, weil die Hoffnung noch nicht weg ist. Die ist nicht geschwunden, doch noch mit den anderen beiden Frauen ins Gespräch zu kommen. Und das hätte sie sich einfach nochmal schwieriger vorgestellt. Insofern.
Ja, total spannend, was du uns zu dem Film erzählt hast. Vielleicht, um unser Gespräch jetzt zum Abschluss zu bringen, würde ich gerne nochmal versuchen, irgendwie so eine überspannende Frage zu stellen, die so ein bisschen alles aufgreift, was wir jetzt auch angesprochen haben. Ich meine, einerseits hatten wir ja gesagt, dass das Thema RAF heute auch immer für kontroverse Debatten sorgt. Du hattest angesprochen, dass wir ja auch versuchen, mit gewaltfreier Kommunikation Verbindungen zu schlagen, zwischen den Menschen herzustellen, dass man eben Konflikte auch als Chance begreift. Und du hattest auch die heute polarisierende Gesellschaft angesprochen. Thema, ja, Corona war natürlich auch ein Stichwort, was du gesagt hattest. Was würdest du denn sagen, muss passieren, vielleicht auch in unserer Kommunikation, damit wir mit diesen Themen, seien es intergenerationelle Themen oder auch Themen, die jetzt derzeit aktuell sind, wie sollen wir damit umgehen, um auch vielleicht besseren gesellschaftlichen Zusammenhalt herzustellen?
Ja, bewusst im Gespräch zusammenkommen und wirklich mit der Absicht da zu sein, uns gegenseitig erst einmal verstehen zu wollen, wirklich verstehen zu wollen, warum ist dir wichtig, was dir wichtig ist. Und da ein aufrichtiges, gegenseitiges Interesse wieder kultivieren. Das ist, glaube ich, was so ein bisschen verschütt gegangen ist, wenn es darum geht, eher zu schauen, stehe ich auf der richtigen Seite, bringe ich die richtige Meinung rein und in diesen Vorstellungen miteinander interzuagieren. So wird es zumindest gerade von vielen Leuten erlebt, dass wir da auf einer Schiene sind, wo es schwieriger ist, zueinander zu finden. Es braucht einfach die Bereitschaft, wieder zuzuhören, nicht nur auf den Augenblick zu warten, dass ich endlich reden und kämpferisch für meine Position eintreten kann, weil die vermeintlich richtige ist, sondern anzuerkennen, jede Person von uns hat einen Zipfel einer großen Wahrheit in der Hand. Und wie formen wir daraus ein Bild, sodass wir wirklich für die Sicherheit und das Wohlergehen aller beitragen können?
Würdest du daran anschließen, dass, was ja jetzt vielfach auch als konstruktive Streitkultur betitelt wird, damit reingehört? Also dass sozusagen, dass wir einander zuhören, aber dass wir auch unsere unterschiedlichen Meinungen äußern und über diese unterschiedlichen Ansichten, Perspektiven hinweg zwar Verständnis füreinander, aber auch Verständnis für die verschiedenen Positionen einnehmen.
Ja. Und vielleicht an der Stelle uns auch nochmal gegenseitig daran erinnern, dass Verständnis auch nicht gleichbedeutend ist, mit einverstanden zu sein. Ich glaube, das ist was, was bei vielen von uns immer gleich eine Angst auslöst. Nicht, dass jemand denkt, ich bin einverstanden mit den gewaltvollen, diskriminierenden Ansichten dieser anderen Person, sondern es wirklich darum geht, verstehen zu wollen, was liegt dem zugrunde. Es gibt vielleicht abschließend eine Übung, die in Seminaren der gewaltfreien Kommunikation häufig zum Einsatz kommt, die sich bei mir auch in Organisationen bewährt haben. Wir suchen uns da immer ein polarisierendes Streitthema raus. Und es ist zu zweit, jeder vertritt eine Position. In der ersten Runde sagst du mir dein Argument und ich sage nur ja, aber und schleuder dir mein Argument entgegen. Und dann kommt dein zweites Argument und ich schleuder dir mein Argument entgegen. In der zweiten Runde ist es anders. In der zweiten Runde nennst du mir dein Argument und ich spiegel dir erstmal mit meinen Worten, was ich verstanden habe, bis du sagst, ja genau das meine ich. Dann biete ich mein Argument an mit und gleichzeitig und dann kommt meine Sichtweise und dann ist es deine Aufgabe, erstmal wiederzugeben, was du verstanden hast. Und es ist egal, in welcher Gruppe ich diese Übung einsetze, wir machen immer wieder die Erfahrung, wir hören dann erst wirklich zu, wenn wir diese Aufgabe haben, wiederzugeben, was wir verstanden haben. Dadurch, dass wir uns gegenseitig schenken, die Absicht, einander verstehen zu wollen, können überhaupt auch erstmal neue Lösungen auftauchen. Weil wir dann nicht mehr in dem Spannungsfeld, wer hat die Meinung, die sich durchsetzt, sondern möglicherweise erkennen wir ein Dilemma, was wir da haben. Möglicherweise entdecken wir aber auch mehr Gemeinsamkeiten, als uns vorher bewusst waren. Wenn das Teil der konstruktiven Streitkultur ist, ich glaube wirklich, das Wichtigste ist, immer wieder diesen Realitätscheck, den Abgleich zu machen, habe ich dich im Wesentlichen verstanden und es auszusprechen. Wir gehen viel zu häufig davon aus, dass wir schon richtig verstanden werden, weil wir sprechen ja alle dieselbe, also wenn wir Deutsch sprechen, sprechen wir alle Deutsch, aber die Bedeutung dessen, was ich sage, und das wird uns jetzt hier nicht anders gehen, die bestimmen immer die Zuhörenden. Dieser Abgleich, was hast denn du jetzt gehört von dem, was ich sage, damit wir wissen, ob das, was ich versucht habe rüberzubringen, auch wirklich so angekommen ist und nicht in der Vermittlung meiner Botschaft verloren gegangen ist.
Und ich glaube, das, zumindest habe ich das so auch mitgenommen aus dem Film, ist auch ein bisschen, ja, sozusagen das, was wir aus der Restorative Justice vielleicht in unseren Alltag mit einbauen können, dass wir eigenverantwortlich und konstruktiv mit den großen gesellschaftlichen Konflikten, aber auch mit den Konflikten im Kleinen in unserem Alltag umgehen können und eben nicht darauf warten, dass es eine Entmündigung durch irgendeine Autorität in diesem Konflikt gibt, sondern dass wir halt wirklich eigenverantwortlich damit umgehen und dass das vielleicht auch ein gutes Transformationsmodell ist für die Gesellschaft. Kann man das so zusammenfassen?
Ja, wichtig dabei ist allerdings, dass es freiwillig ist, alles, was der Restorative Justice zugrunde liegt, weil es schon auch herausfordernd für die Beteiligten ist. Es ist sehr wichtig, die Freiwilligkeit und dass die Menschen, die anderen Schaden zugefügt haben, auch bereit sind, die Verantwortung dafür zu übernehmen und mit der Absicht kommen, ich will dir mein Zuhören schenken, weil das ist jetzt das Einzige, was ich dir geben kann, nach dem, was meine Taten bei dir ausgelöst haben.
Da muss ich jetzt aber noch mal kurz nachfragen, weil das Gefühl hatte ich, so ein bisschen war auch der Konflikt in dem Gespräch mit der Monika Berberich, weil sie ja gesagt hat, ich kann nicht bereuen.
Ja.
Also ich hatte das Gefühl, dass die Kathleen das aber so ein bisschen erwartet hatte in diesem Gespräch. Wie würde das damit zusammenhängen? Mhm. Also mit dem, was du vorher gesagt hast.
Du meinst mit der Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen?
Genau.
Eine Schwierigkeit bei Restorative Justice ist, dass immer wieder darauf hingewiesen wird, es geht dort nicht primär ums Vergeben oder ums Entschuldigen. Wenn das passiert, dann ist es okay, aber darum geht's nicht.
Mhm. Ist denn da ein Unterschied zwischen Vergebung und Versöhnung? Wird der gemacht?
Na, ich sag mal so, es gibt die in Restorative Justice Dialogen, kommen die Menschen in erster Linie zusammen, damit die Opfer von der Gewalttat oder die Hinterbliebenen von Mordopfern endlich Raum haben, von sich zu sprechen, was ja im Gerichtsprozess keinen Raum hat. Und auch noch Fragen an die Täter stellen können. Da sind manchmal so Fragen da, was waren denn die letzten Worte und warum hast du gerade mich ausgesucht oder meinen Verwandten, der jetzt nicht mehr im Leben ist. Da werden halt Fragen im Gespräch miteinander besprochen, die woanders keinen Platz haben und gleichzeitig genau dazu führen, dass die, insbesondere die Geschädigten, ihre Kraft wieder zurückerlangen können, weil es ist einfach auch ein mutiger Schritt, dieses direkte Gespräch zu suchen. Da kann es sein, dass einige anschließend als Freunde hervorgehen. Da gibt es so ein Beispiel aus den USA. Da nennt eine Frau den Mann, der damals als Jugendlicher ihren einzigen Sohn erschossen hat. Das ist mittlerweile ihr spiritueller Sohn. Und der sagt, ich habe ihr das Wichtigste genommen, was für sie im Alter da wäre, ist jetzt meine Verantwortung, für sie da zu sein. Und wenn man die beiden auf Bildern sieht und die Geschichte nicht kennt, würde man immer denken, das sind sich liebende Verwandte. Und dann gibt es aber eben auch die Dialoge, wo am Ende weiterhin Groll im Raum ist und wo die Veränderungen vielleicht eher auf der persönlichen Seite von den Geschädigten zu sehen sind. Mir fällt da eine Geschichte ein, die ich in Vorbereitung auf meine Arbeit mir angesehen habe von meiner Mentorin Janine Geski. Da ist eine Frau über 20 Jahre lang nicht mehr auf Familienfotos gewesen, weil ihr Bruder erschossen wurde und sie gesagt hat, nee, die Familie ist nicht vollständig ohne ihn, ich lasse mich nicht mit fotografieren. Aber nach diesem Dialog konnte sie diesen Schritt wieder gehen. Also es ist halt sehr individuell, an welchen Stellen wie die Veränderungen sind. Und tatsächlich sind Restorative Justice-Maßnahmen eben auch deshalb ins Leben gerufen worden, damit die Geschädigten oder die Hinterbliebenen einen Raum für ihrs bekommen. Und im Gespräch durch diese, also die Menschen, die auf der Täterseite sind und freiwillig sich diesen Gesprächen stellen, die übernehmen ja schon allein dadurch ein Stück Mitverantwortung, bereit zu sein, zuzuhören.
Ja, Annette, das war ja auch die letzten Eindrücke, die du uns gegeben hast, die waren sehr, sehr spannend und ich glaube, wir haben auch unseren ZuhörerInnen so ein paar kleinere Handlungsempfehlungen auch mitgegeben, wie sie vielleicht so ganz kleine Alltagskonflikte in Zukunft besser lösen können. Und ja, mir bleibt jetzt eigentlich nur noch zum Schluss dir ein herzliches Dankeschön zu sagen für deine Bereitschaft, mit uns diese Episode aufzunehmen und auch diese ganzen spannenden Einblicke, vor allem auch zu dem Film, dem Dokumentarfilm, über den wir gesprochen haben, zu teilen.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite, Annette. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort, was du jetzt gesagt hast. Und vielleicht nochmal für alle unsere ZuhörerInnen, wenn ihr jetzt neugierig seid und den Film schauen wollt, sucht ihn einfach online. Der Titel ist nochmal To Germany with Love und The Worst Thing ist der englische Titel dazu.
Ja, dann danke ich euch beiden auch nochmal ganz herzlich für die Einladung, weil ich merke, mir ist es weiter ein riesiges Anliegen, diesen Ansatz, diesen anderen Umgang mit ja, Gerechtigkeit oder heilender Gerechtigkeit mehr publik zu machen, weil ich glaube, dass da für viele Menschen ein Zugang drin liegen kann, um für sich die Heilung zu finden, die man braucht nach schwierigen Erfahrungen.
Das war sie auch schon wieder, unsere Juni-Episode. In unseren nächsten beiden Episoden wird es um den Amazonas-Regenwald gehen. Wir als Friedensakademie wurden von der Stadt Landau gefragt, ob wir ein Rahmenprogramm für eine Kunstausstellung in Landau gestalten möchten. Und das haben wir uns natürlich nicht zweimal sagen lassen und gerne zugesagt. Die Ausstellung der beiden KünstlerInnen Betty Bayer und Francisco Klinger trägt den schönen Titel Weltenbrand und wird Anfang Oktober in Landau eröffnet. Rebecca und ich nehmen uns also den Sommer für die Vorbereitung dieser zwei beiden Episoden, die dann jeweils am letzten Freitag im August und im September erscheinen werden. Das heißt, ihr hört uns also wieder am 27. August zu dem Thema Weltenbrand. Der Amazonas ist mehr als die grüne Lunge der Erde, in der wir uns mit den ökologischen und gesellschaftlichen Herausforderungen im Amazonas beschäftigen werden. Der zweite Teil dieser Doppelfolge mit dem Interview der beiden KünstlerInnen und einer Kurzvorstellung ihrer Werke erscheint dann am 24. September, kurz vor der Eröffnung der Ausstellung, die am 8. Oktober sein wird. Und ja, wenn ihr uns zwischendurch vermisst, dann schaut doch wie immer gerne bei Facebook vorbei oder besucht uns auf Twitter @friedensakadem1. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, dann macht das gerne jetzt, denn dann verpasst ihr auch keine Episode mehr von uns. Wir freuen uns natürlich auch immer über E-Mails und Feedback an fokus-frieden@uni-landau.de. Und wenn ihr mehr über die Friedensakademie erfahren wollt, dann schaut doch mal auf unserer Webseite vorbei auf friedensakademie-rlp.de. Ja, das war's für heute und macht euch einen schönen Sommer. Bis bald. Tschüss.